Sportsfreunde, die heutige Folge ist nicht irgendeine, sondern schon die 30. In dieser begrüße ich Fußball-Torwarttrainer Daniel Haas. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Februar 2025, war Daniel nicht nur Torwarttrainer der U15 des DFB, sondern auch bei Viktoria Berlin. Wie es ist, einerseits heranwachsende Teenager und andererseits erwachsene Männer zu trainieren, erfahrt es in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über Daniels Weg in den Profifußball und ihr erfahrt, warum er sagt, die schönste Zeit hatte ich überall. Und wie er einst überhaupt zu seinem jetzigen Beruf des Torwarttrainers gekommen ist. All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge. Viel Spaß mit der neuesten Folge Sportsfreunde.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hey Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du hier mit dabei bist in der Folge. Du bist Torwarttrainer beim DFB und auch bei Viktoria Berlin. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich dazu gekommen? Grundsätzlich zu meiner Tätigkeit als Torwarttrainer bin ich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Hatte nie mit dem Gedanken gespielt, in die Richtung zu gehen. Habe mich selber eher so im Fitnessbereich gesehen. Und dann ist in meiner Zeit in Aue, als ich selber noch Spieler war, über Nacht quasi unser Torwarttrainer nach Russland zu Domenico Tedesco gewechselt.
Oh, okay.
Ja, ich hatte damals ein recht gutes Standing in der Mannschaft, einen guten Draht zum Trainerteam. Und ja, der Torwarttrainer hat mich dann praktisch für seine Nachfolge weiterempfohlen. Und das Trainerteam und die Vereinsführung hat das positiv aufgenommen und hat mich dann ja gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Und ich hatte mich ja selber nie mit dem Thema Torwarttrainer so wirklich auseinandergesetzt. Ne? Natürlich zwangsläufig, aber gesagt, okay, Fitnessbereich vielleicht eher mein Ding. Dann habe ich gesagt, ich gucke mir die Sache mal an und ja, bin dann nicht mehr davon weggekommen, auf Deutsch.
Warst du dann beim Aue erstmal?
Genau, ich war dann wie es auch so ein Glücksfall ist, Torwarttrainer in der zweiten Bundesliga direkt.
Mhm.
Und ja, darüber dann auch meine Torwarttrainer-Lizenzen begonnen und so weiter. Dadurch dann der Kontakt zum DFB zustande gekommen. Ja, und dann seit 2,5 Jahren jetzt bei Viktoria Berlin und seit letztem Sommer jetzt für den DFB tätig.
Und wie kriegst du das hin, dass du bei beiden sozusagen das koordinierst, die Trainertätigkeit? Ist das nicht stressig manchmal oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, stressig ist es schon, gerade dann, wenn beim DFB Maßnahmen anstehen. Gott sei Dank ist es im U15-Bereich, wo ich aktuell tätig bin, noch so, dass da keine regelmäßigen Länderspielabstellungen sind. Ist ein reiner Sichtungsjahrgang, das heißt, Maßnahmen, die wir haben, sind dann keine Länderspielmaßnahmen, sondern recht kurze Lehrgänge mit so, sagen wir, zwischen 3 und 5 Tagen, wo es vorrangig um Training geht. Und dadurch natürlich gut die Möglichkeit, im Tagesgeschäft bei Viktoria tätig zu sein.
Also du bist einerseits Jugendtrainer, U-Trainer, U15, hast du gesagt, und andererseits dann schon, Viktoria ist regional, oder wo steht ihr momentan? Regionalliga oder wo spielt ihr?
Ja, Regionalliga.
Und das ist ja schon, also es klopft zumindest schon so ein bisschen an den Profi-, Halbprofi-Bereich an, oder? Regionalliga.
Absolut, ja. Also ich würde auch behaupten, dass wir für Regionalliga recht professionellen Bedingungen trainieren haben. Keinen, der irgendwie noch arbeitet nebenbei, sind da, semi-professionell unterwegs. Trainieren auch immer vormittags und ich würde sagen, nicht weniger als jede andere Profimannschaft.
Ja. Und wie ist das für dich, wenn du einerseits werdende junge Erwachsene U15 trainierst und andererseits dann aber auch wieder Erwachsene bei Viktoria, musst du da dann verschiedene Herangehensweisen beim Training haben, was die Trainingsart, was die Ansprache betrifft oder wie machst du das?
Ja, grundsätzlich kannst du natürlich nicht mit einem 14-Jährigen genauso trainieren wie mit einem Erwachsenen. Das heißt, da musst du natürlich schon so ein bisschen das Ganze runtercutten. Aber gerade da finde ich es natürlich den Kontrast spannend. Wo kommen die Jungs her? Wo wollen sie irgendwann hin? und das Ganze da runterzubrechen. Von der Ansprache her würde ich sagen, dass ich da nicht viel verändern muss, weil ich ja eigentlich immer einen relativ guten Draht zu meinen Teutern habe, ein relativ ja kumpelhaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ja legeren Umgang mit den Jungs habe und von daher passt das eigentlich ganz gut. Ist natürlich schon was anderes, wenn du auf die Jugendmaßnahmen gehst und wirst erstmal wieder gesiezt und musst dann so ein bisschen diese Distanz erstmal abbauen, aber die Jungs, die ich jetzt über das Jahr begleitet habe, die haben das relativ schnell geschnallt, dass man mit einem Torwarttrainer da anders kommuniziert als mit dem Cheftrainer.
Ist das auch so, also ist das dann auch so, dass ihr näher, ich sage jetzt mal Positionstrainer, eine nähere Verbindung, nähere Beziehung habt zu den Spielern, zu den Torhütern jetzt als der Cheftrainer?
Absolut, absolut, das brauchst du ja. Also wir sind ja, so ein Team im Team, sagt man ja so schön, ne? Also wir sind eine kleine autonome Gruppe und dementsprechend ist da der Kontakt viel direkter. Die Kommunikation ist viel direkter, weil du im Regelfall ja, sag mal, so zwischen 3 und 4 Torhütern hast, mit dem Torwarttrainer dann zu 5 bist. Das ist natürlich schon was anderes als ein Cheftrainer, der, sag mal, zwischen 20 und 25 Leuten da abfertigen muss.
Und inwiefern unterscheiden sich die Trainingseinheiten von den Profis zu den jungen Erwachsenen, zu den Jugendlichen?
Natürlich musst du in erster Linie von der Komplexität so ein bisschen runterschrauben. Das heißt, da ist noch viel mehr diese grundtechnischen Themen, die du abarbeitest. Und natürlich auch, was die Belastungssteuerung angeht. Die Jungs sind schneller müde. Musst du im Nachgang auch schauen, dass du nicht zu viele anstrengende Einheiten hintereinander schaltest. Da kannst du natürlich mit Erwachsenen natürlich schon deutlich anspruchsvoller trainieren. Aber die Jungs sind mit Begeisterung dabei, das muss man echt sagen, für die ist es ja noch kein Job. Die wollen das ja irgendwann mal beruflich machen. Das heißt, sie machen das aus reiner Freude und Leidenschaft und das ist schon schön zu sehen.
Ja, und das spürt man wahrscheinlich dann auch als Trainer so ein bisschen noch die jugendliche Leichtsinnigkeit im positivsten Falle oder putzig
Ja,
gesehen.
absolut. Absolut, absolut. Die sind mit Begeisterung dabei, die nehmen Infos und Anregungen, die du denn mitgibst, nehmen die auch wie einen Schwamm. Die sind noch nicht so, ich nenne es mal, verdorben von dem ganzen Geschäft, wie es vielleicht später mal sein kann, von dem ganzen Trubel, den das auch mit sich bringt und ja, macht eine Menge Spaß.
Ja, heutzutage ist ja so, dass die größten Talente, potenziellen Talente, schon relativ früh gesichtet werden von Top-Teams. Ist das auf der Torwartposition auch so? Und wenn ja, wie verändert das auch der Umgang mit den jungen Leuten? Muss man denen auch sagen, hey, du bist noch jung, du hast noch Zeit? Ist das meistens auch beim Torhüter vielleicht auch ein bisschen anders, dass die ein bisschen cooler sind als die Feldspieler?
Naja, ich will schon behaupten, dass Torhüter im Grunde immer ein bisschen cooler sind als alle anderen Positionen. Aber natürlich haben die auch dieselben Probleme wie alle anderen Fußballer an sich in dem Bereich. Die großen NLZs oder die namhafteren Vereine gehen natürlich dementsprechend früh auch schon an Talente ran. An kleinere NLZs, die sie dann auch versuchen, so ein bisschen abzugrasen. Hey, klingt da so ein bisschen hart, aber man versucht schon relativ früh, sich die besten Talente natürlich reinzuholen. Und ja, da gehört es natürlich auch für so eine Instanz wie dem DFB dazu, den Jungs so eine gewisse Vorstellung von einem Karriereverlauf noch zu geben. Und ja, so ein bisschen Chancen und Risiken von gewissen Entscheidungen aufzuzeigen, ohne da jetzt großen Einfluss auf die Entscheidung letztendlich zu nehmen.
Man muss ja auch sagen, dass auf der Torwartposition, also aus meines Wissens, zumindest jetzt nicht Leute, also ähnlich wie Jamal Musiala wird Yamal in Barcelona, also aus dem frühen Alter schon ein richtiges Talent oder in den letzten Jahren da gewesen sind, oder? Oder täusche ich mich da?
Nee, du hast schon immer wieder junge Teuter und das zeigt jetzt auch so ein bisschen die jüngste Entwicklung, die oben reindrängen, die vielleicht nicht gerade in oberster Instanz, das heißt erste Bundesliga, aktiv sind, aber gerade so Richtung zweite, dritte Liga werden die Teuter schon wieder deutlich jünger. Und mit der dritten Liga gerade eine Liga, wo sehr viele junge Torhüter und sehr viele junge Talente generell unterwegs sind. Das ist natürlich auch dann wieder super, solchen Jungs dann nicht gerade im großen Haifischbecken Bundesliga erstmal reinzuschmeißen, sondern da die ersten Erfahrungen im Profibereich und im Herrenbereich zu geben und dann erst auf die große Bühne zu lassen. Die Vergangenheit hat aber trotzdem auch gezeigt, dass man aufpassen muss, Jungs nicht zu früh dem ganzen Druck auch auszusetzen. Ich finde zum Beispiel da, SC Freiburg hat das herausragend gemacht mit Noah Atubolu, der auch viel Kritik seitens der Öffentlichkeit und sozialen Medien und so weiter einstecken musste, wo sich der Verein dann geschlossen davor gestellt hat und den Druck so ein bisschen abgefangen hat. Und das ist natürlich auch erstmal eine Bürde, die du als Club nehmen musst. Die Geduld zu haben, so einem Jungen reifen zu lassen, ankommen zu lassen und dann trotzdem auch auf die Gefahr hin, dass sie immer Fehler machen. Und dann wird jeder junge Spieler und jeder junge Leute Fehler machen. Du musst es nur erstmal aushalten als Verein.
Ja. Und dann musst du auch erstmal die Geduld haben, wie du gerade gesagt hast, dass die Geduld auch entgegenbringt für junge Talente. Also Social Media hast du gerade angesprochen. Ist das ein omnipräsentes Thema bei deinen, also einerseits bei deinen jungen Nachwuchsleuten, aber vielleicht auch bei deinen Leuten bei Victoria Berlin, dass da positiv wie negativ Sachen einpreschen auf einen oder einpreschen können?
Ehrlicherweise bin ich da jemand, der das nicht irgendwie verfolgt oder kontrolliert. Ich bin schon sicher, dass die Jungs da dementsprechend unterwegs sein werden. Aber gerade im Regionalliga-Bereich und auch im Jugendbereich sind sie natürlich noch nicht so im Fokus, dementsprechend noch nicht die Reichweite. Das ist natürlich im Herrenbereich schon was ganz anderes. Zu meiner Zeit war das Gott sei Dank noch nicht so. Da mussten wir uns nur mit den Zeitungen oder Fernsehanstalten auseinandersetzen, die dann dementsprechend auch mal Mist über einen verbreitet haben. Aber sag mal, also soziale Medien sind Fluch und Segen gleichermaßen. Also natürlich auch im Zuge von psychischen Erkrankungen, Burnout etc. ist es natürlich, öffnet das Tür und Tor für Beschlimmerungen von Symptomen. Und da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, wie man mit sowas umgeht.
Kommen die Leute oder kommen die jungen Leute auch auf dich zu, wenn sie Ratschläge brauchen, wenn sie plötzlich irgendein Problem haben, was aus Social Media rauskommt oder wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind überfordert mit gewissen Situationen, sei es jetzt sportlich oder auch vielleicht auch privat?
Ich bin mir sicher, dass sie es machen würden. Gott sei Dank war das noch nicht der Fall. Aber auch da ist natürlich wieder der Vorteil, dass wir als Torwart-Gruppe ja klein sind, einen guten Draht zueinander haben und dementsprechend kurz auch die Wege sind.
Wenn wir auf deine persönliche Karriere mal zu sprechen kommen, welchen Weg bist du gegangen und warum bist du ihn gegangen? Also wie hat deine Karriere ausgesehen als Fußballtorwart?
Also ich habe bis zur C-Jugend bei einem ganz kleinen Dorfverein gespielt, BSC Elsefeld hieß der. Da ganz normal durch die Jugendmannschaften bin auch viele von Familienmitgliedern dort, die Mannschaftstrainer waren, ob das der Bruder war, ob das ein Cousin war oder so.
Kann auch Fluch und Segen sein, ne?
Worden. Ja. Und irgendwann in die Auswahlmannschaften gekommen, damals die Kreisauswahl Aschaffenburg. Wir hatten dann irgendwann mal ein Hallenturnier, wo ich wohl nicht ganz blind war. Da kam dann der damalige Trainer der C-Jugend von Eintracht Frankfurt auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, zum Probetraining zu kommen. Und ja, so bin ich dann irgendwann zur C-Jugend von Eintracht Frankfurt gekommen, hab dann dort alle Jugenden durchlaufen. Im letzten Jahr als älterer U19-Jahrgang bei den Profis trainiert, teilweise schon Spiele bei der zweiten Mannschaft gemacht in der Oberliga. Ja, und im Zuge der Jugend bei der Eintracht dann auch irgendwann in die Jugendnationalmannschaft gekommen, da relativ viele Spiele und Turniere absolviert und nach dem Jugendbereich bei der Eintracht dann zu Hannover 96 gewechselt in den Herrenbereich. Das ist meine erste richtige Profistation gewesen. Durfte dann dort im zweiten Jahr auch mein erstes Bundesligaspiel bestreiten. Danach ging es nach 3 Jahren weiter nach Hoffenheim in die damalige Regionalliga, die dritte Liga damals. War als Einjahresleihe angelegt. Am Ende bin ich 7 Jahre dort geblieben, habe dann natürlich auch die ganze turbulente Zeit mit den Aufstiegen und der Herbstmeisterschaft und so weiter miterleben dürfen. Danach ging es für mich 4 Jahre nach Berlin zur Union in die zweite Liga und von da aus dann weiter zu Erzgebirge Aue. Nochmal 6 Jahre am Stück davon, 3,5 Jahre als Spieler und 2,5 Jahre als Torwarttrainer.
Du bist ziemlich rumgekommen in der ersten, zweiten, dritten Liga. Was oder und auch im Verein, wo hattest du im Nachhinein empfunden die schönste, die beste Zeit? Jetzt gar nicht mal auf den Erfolg zu sehen, sondern so persönlich die beste Zeit?
Also die schönste Zeit hatte ich eigentlich überall, weil ich immer in coolen Mannschaften gespielt habe. Ich habe es immer genossen, mit den Jungs in der Kabine zu sitzen, mit denen im Training auf dem Platz zu stehen, Spiele zu bestreiten. Also jedem, der die Chance hat, ja, eine Profikarriere zu durchleben, das ist wirklich das Schönste, was man sich vorstellen kann als Job, weil man ja sein Hobby sprichwörtlich zum Beruf machen kann. Die erfolgreichste Zeit war dann schon Hoffenheim mit den Aufstiegen, mit ja, den meisten Erfahrungen in der Bundesliga, die ich machen durfte. Vielleicht so ein bisschen die sportlich emotionalste Zeit bei Union Berlin, weil ich den Verein einfach unheimlich zu schätzen gelernt habe mit der Fankultur, alte Försterei, immer noch Wahnsinn da. Viele schöne Erinnerungen, ja, viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber ja, das waren vielleicht so ein bisschen die Highlights. Na klar, so in der ersten Liga, wenn du dann in Dortmund, in München, vor ausverkauftem Haus, auf Schalke aufläufst. Das sind schon Momente, die du nicht vergisst, auf jeden Fall.
Hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen aus dieser Zeit, zu Kollegen, Ex-Trainern oder so?
Man läuft sich immer mal wieder über den Weg. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich zugeben, unheimlich schlecht darin, Kontakt zu halten, ohne dass man jetzt irgendwie ja, im Bösen auseinandergeht oder so. Also es ist immer so, dass man seine Kumpels hat in der Truppe, dann telefoniert man danach noch ein bisschen, aber im Fußball verläuft sich das einfach unheimlich schnell. Aber auch da ist es schöner am Fußball, man sieht sich ständig wieder. Also ich komme jetzt teilweise immer noch in Kontakt mit Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ob das in der Regionalliga ist, ob das in einem Trainingslager in Testspielen oder über den DFB ist.
Wer war dein stärkster Konkurrent in deiner Karriere als Torwart?
Ich hatte viele gute Konkurrenten,
Ja,
leider. Deswegen
das
habe
kann ich mir
ich auf der
vorstellen.
Bank gesessen, als ich gespielt habe. Aber habe Gott sei Dank immer zu allen ein super Verhältnis gehabt und teilweise auch heute noch immer mal wieder Kontakt so ein bisschen. Der Stärkste ist schwer zu sagen. Am Ende sind es alle. Ich finde Tom Starke ein Torhüter, der super war also in allem, was er gemacht hat, auch als Typ, eine unheimliche Führungspersönlichkeit. Ich durfte mit Timo Hildebrand zusammenspielen, ich durfte mit Robert Enke zusammenspielen, Marc Ziegler, wirklich Torhüter, von denen ich mir immer wieder was abschauen konnte. Ramazan Özcan auch immer mal wieder so Bachablösung, Mo Amsif bei Union. Also da waren schon einige, wo wir teilweise auf Augenhöhe, teilweise waren die drüber, aber wir haben immer einen guten Draht zueinander gehabt. Also da hatte ich wirklich Glück, dass ich immer ein super Verhältnis zu meinen Konkurrenten auch hatte, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig ständig auf die Schulter geklopft haben. Aber es war immer fair, immer auf einer freundschaftlichen Basis. Und deswegen hat der Job am Ende auch sehr viel Spaß gemacht.
Du hast gerade Robert Enke gesagt. Der Name ist natürlich verbunden mit einer Tragödie. Warst du damals noch in Hannover, als das passiert ist? Nicht mehr?
Nee, da war ich schon in Hoffenheim.
Ja.
Wir waren ein Jahr zusammen und danach bin ich nach Hoffenheim gewechselt und ich glaube ich bin mir nicht sicher, 1 oder 2 Jahre später war das leider.
Wie hast du das mitgekriegt? Hast du das einfach durch die Nachrichten gehört oder hat dich jemand kontaktiert oder wie war das?
Und zuerst durch die Medien, danach noch von Kumpels, die mir geschrieben haben. Ehrlicherweise konnte ich das damals gar nicht glauben. Ich,
Wie viel
als ich die
wahrscheinlich, ne?
Nachricht, als ich die Nachricht gehört habe, dachte ich, okay, das muss ein Unfall gewesen sein, weil ich auch in der Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, nicht im Mindesten da ja, was von dem Problem mitbekommen habe. Im Gegenteil, ich hatte ihn eigentlich eher für einen psychisch sehr stabilen Menschen wahrgenommen. Aber das hat einfach gezeigt, dass man ja leider nicht unter die Oberfläche schauen kann immer.
Leider ja. um auf was Schöneres zu wechseln, wieder. Du hast Tom Stark erwähnt, Timo Hildebrand. Das sind alles Spieler gewesen oder Torhüter gewesen, die Meisterschaften gewonnen haben, die WM gespielt haben und so weiter. Hast du das vielleicht, also für dich, irgendwo durch vermisst, dass du nie so auf dem Weltmeister-Level oder auf dem Nationalmannschafts-Level, Champions League-Level regelmäßig spielen konntest? Oder hast du da gesagt, ich nehme alles, was ich kann, und ich jeden Tag ist super, und was kommt und was nicht, soll nicht sein? Wie war das bei dir?
Ich sage, ich war eigentlich immer glücklich mit dem Weg, den ich genommen habe. Ich würde mich auch einschätzen, dass ich immer relativ selbstreflektiert war. Teilweise habe ich mich sogar, wenn ich mal den Zweikampf mit dem Konkurrenten gewonnen hatte und das Vertrauen bekommen, habe ich gefragt, wieso denn das? Eigentlich ist ja das
besser als ich.
Hoffentlich merken die nicht, wie blind ich bin. Am Ende habe ich die Zeit unheimlich genossen. Klar wünscht man sich immer so eine Traumkarriere mit Nationalspieler, Meisterschaften und allem, aber am Ende, glaube ich, habe ich den für mich bestmöglichen Weg genommen und auch immer meine Rolle relativ gut akzeptiert. Also ich würde sogar behaupten, dass ich eine bessere Nummer 2 als eine Nummer 1 war, einfach weil ich, glaube ich, im Training immer besser performen konnte, als ich es im Spiel am Ende getan habe, und deswegen dann auch immer einschätzen konnte, warum die Entscheidung dann auf jemand anderen gefallen ist.
Hast du dir am Anfang deiner Karriere denn gewisse Ziele gesetzt gehabt? Hast du gesagt, ich will unbedingt da mal spielen, ich will unbedingt das mal gewinnen, oder warst du nie der Typ dazu für das?
Ich habe immer relativ kurzfristig gedacht. Also als ich in der Jugend war, wollte ich in erster Linie erstmal da spielen. Dann, als die Möglichkeit kam, Nationalspieler zu werden im Jugendbereich, dann wollte ich das haben. Als das dann lief, dann ging es darum, mal bei den Profis mit trainieren. Dann wollte man natürlich selber Profi werden, wollte dann irgendwann sein erstes Spiel machen. Und so habe ich mich immer eigentlich von einem Erlebnis zum nächsten gehangelt, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, was so irgendwann das Maximum sein könnte.
Hast du irgendwann mal ein Lebensmotto vielleicht für dich entdeckt oder bis heute, das dich vielleicht in schweren Zeiten getragen hat oder geholfen hat? Sei es ein Lebensmotto, sei es ein Zitat, sei es sonst was?
Grundsätzlich, da war irgendwann mal so das Zitat, wie der Phönix aus der Asche. Mhm. Und das habe ich mich für mich immer so ein bisschen genommen als Sinnbild für, auch dann, wenn dich alle abgeschrieben haben, kannst du nochmal zurückkommen. Ich hatte zum Beispiel in Hoffenheim mal den Fall, dass ich nach dem Aufstieg in die zweite Liga in der Vorrunde alle Spiele bestritten habe und in der Rückrunde dein einziges Mal mehr im Kader war. Also dann vom Platz direkt auf die Tribüne ein halbes Jahr, dann ging es darum, wie geht meine Karriere weiter.
Ja, klar.
Der Verein hat grundsätzlich erstmal nicht mal mit mir geplant. Dann ging es für mich um die Entscheidung, okay, bleibe ich oder gehe ich? Wir sind damals in die erste Liga aufgestiegen, was für mich natürlich auch den Ausschlag gegeben hat, dann nochmal zu sagen, okay, entweder beiße ich mich da jetzt durch mit allen Konsequenzen oder dann war es das vielleicht auch ein Stück weit. Und am Ende habe ich, glaube ich, am 8. oder 9. Spieltag in der ersten Liga gespielt. Also so schnell konnte das gehen. Und am Ende war das einfach nur sinnbildlich dafür, dass es sich lohnt, Gas zu geben, sich lohnt, gegen Widerstände anzugehen und nicht aufzugeben.
Das also immer weitermachen und irgendwann wird's belohnt werden. So in dem Sinne auch. Ja. Hattest du denn irgendwie auch über deine Zeit hinaus ein gewisses Vorbild im Torwart, auf der Torwartposition, dass du dem du nachgeeifert bist, oder?
In der Jugend war Andi Köpke so ein bisschen mein Idol, aber ohne, dass ich mir jetzt immer irgendwelche bestimmten Techniken oder so abgeschaut hatte. Ich habe immer geguckt, wo kannst du vielleicht bei den Torhütern, mit denen du zusammen trainierst, so das eine oder andere vielleicht noch mitnehmen, wo kannst du bei den Torwarttrainern noch was mitnehmen? Aber dass ich jetzt einen bestimmten Torwart versucht habe zu kopieren, so war es nicht.
Ja. Warst du eher, heute gibt es ja die heutige Torhüter, korrigiere mich, wenn es falsch ist, sind ja eher die Mitspielenden Torhüter, die auch am Ball was können müssen, sozusagen. Spieleröffnung, das hat, glaube ich, so ein bisschen angefangen durch und dank Manuel Neuer, glaube ich, zumindest in Deutschland. Warst du eher Typ, ich kann auch mitspielen, ich kann was auch am Ball, oder warst du eher der Typ, ich bin auf der Linie und kratze die Dinger einfach aus den Ecken, wenn es sein muss?
Naja, ich würde behaupten, dass ich schon einer für die Zeit war, der relativ ordentlich Fußball spielen konnte, ohne jetzt zu sagen, dass ich ein super Kicker war oder so. Aber ich habe selbst in der Verbandsauswahl später noch im Feld gespielt teilweise. Selbst auf Länderpokal in Duisburg habe ich sogar mal ein Spiel im Feld bestritten und so. Also ich konnte ein bisschen mit der Kugel umgehen, ohne jetzt zu sagen, dass ich jetzt die Qualitäten von einem Sechser oder Zehner hatte oder wie Manu Neuer oder sonst was. Ansonsten, die Entwicklung hat ja schon eigentlich ein bisschen früher angefangen mit einem Edwin van der Sar, Jens Lehmann, die ja schon auch für ihre fußballerischen Qualitäten bekannt waren. Na, jetzt wurde das natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich glaube, irgendwo, ich weiß nicht, ob es Freiburg war, die haben auch irgendwann den Begriff des Torspielers geprägt. Also da würde ich so ein bisschen von abrücken, weil am Ende geht es ja darum, Bälle zu halten. Und dann sollte man dann schon gucken, wo sind die Kernkompetenzen.
Absolut, sich auf das Wichtigste konzentrieren. Wie ist denn das dann jetzt als Trainer von jungen Menschen, auch von Profis, vor allem bei den jungen Menschen würde es mich interessieren, haben die das auch so aufgesorgt, mitgenommen, dass eben das Torwartspiel mehr zum Mitspielen wurde und nicht mehr nur um die Bälle halten geht? Und wie zeigt sich das, wenn ja?
Naja, im Gegensatz zu den älteren Generationen wachsen ja direkt so auf. Bei mir war es noch so, dass ich in der Jugend noch den Rückpass aufnehmen durfte. Das wurde dann später geändert. Also war da so ein bisschen der Transfer, wobei ich noch jung genug war, um da relativ leicht mit umzugehen. Heutzutage ist das von klein auf ja schon gegeben. Und dementsprechend sind die Jungs auch schon im Jugendbereich fußballerisch viel besser ausgebildet.
Ja, und können das auch entsprechend besser. Oder
absolut.
Haben so Abilities, ja. Und wie ist bei den Profis, bei Victoria, oder Halbprofis, CD-Profis, ist das auch schon da auch schon wichtig, dass diese Art von mitspielenden Torhütern?
Absolut, absolut, weil wir auch den Ansatz verfolgen, dass der Torwart ein Überzahlspieler im Aufbau ist und dementsprechend auch eingesetzt wird. Also bei uns kriegt der Torwart auch im Spiel sehr, sehr viele Kontakte am Fuß und ist da ein entscheidender Faktor.
Ja. Hast du dir Ziele gesetzt, jetzt als Torwarttrainer, die du erreichen möchtest, irgendeinen speziell guten Torhüter besonders fördern möchtest, oder dass du den mal sehen müsstest im Best Case oder bei Victoria, dass du aufsteigen willst oder irgendwie so, irgendwelche sportliche Ziele als Trainer?
Naja gut, sportliche Ziele brauchst du immer, aber ich würde das jetzt unabhängig von den Torwartpersonalien machen. Also natürlich will man immer die Torhüter möglichst gut ausbilden und vielleicht das verborgene Talent, das dann später der Superstar wird, erkennen. Für mich geht es jetzt zum Beispiel beim DFB darum, die aktuell besten Torhüter im Jahrgang zu erkennen erstmal, in das System Nationalmannschaft zu holen und da möglichst gut zu begleiten. Und bei Victoria ähnlich. Also jetzt die Saison zu Ende bringen, mit dem Aufstieg wird es nichts mehr. Bei uns geht es eher um Klassenerhalt. Aber auch da den Jungs möglichst viel für die Zukunft mitzugeben, sie möglichst gut zu fördern, damit sie ja möglichst hohe Ziele auch selber erreichen können.
Du hast vorher Andy Köpke erwähnt. Würdest du auch gerne mal, so wie er, die A-Nationalmannschaftstorhüter trainieren? Wäre das so ein Ziel für dich? Wäre das spannend?
Ja, also, ihr müsst lügen, wenn ich sage, dass das keine Aufgabe ist, die mich reizt. Ne? Das ist natürlich so die höchste Instanz in Deutschland. Oder wenn du nachfragst, was ist dein Traum? Ja, irgendwann den Champions-League-Sieger als Torwarttrainer zu begleiten, ja. Aber grundsätzlich ist mein Ziel erstmal, das, was ich aktuell mache, möglichst gut zu machen, dann zu gucken, was sind die nächsten Schritte, um irgendwann vielleicht die Chance zu bekommen, mal für so einen Verein tätig zu sein. Oder für sein Land.
Wie blickt man als Torwarttrainer, kann mir vorstellen, da blickt man speziell drauf oder anders drauf, auf die Regeländerungen wie VAR, das ganze Theater mit der Handspielregel und was es alles gibt. Blickt man da speziell drauf, weil man halt sagt, ja gut, ich bin Torwarttrainer, bei dem müssen sie Hand nehmen, der dürfen sie Hand nehmen. VAR und Video Assistant, okay. Ich bin der Gelackmeiter oder meine Jungs sind die Gelackmeiten, wenn sie es nicht sehen, wenn sie Tor erzielt. Aber sonst bin ich nicht so involviert in dem. Oder blickt man da doch auch schon ein bisschen mehr drauf, weil es halt als um ein Team geht, um ein Teamerlebnis.
Naja, im Grunde schaue ich da drauf wie jeder Fußballfan und finde das Ganze leider ein bisschen undurchsichtig. Am Ende hat man da vielleicht so ein bisschen den Bonus als Ex-Profi, ein bisschen das Ganze objektiver oder aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können. Aber so wie es aktuell gehandelt ist, ist es ja offensichtlich nicht die Optimallösung. Was am Ende die Optimallösung ist, müssen andere entscheiden. Wie gesagt, da bin ich auf demselben Stand wie jeder andere Fußballfan. Und bei uns in der Regionalliga gibt es keinen VAR. Da gibt's
ja, das ist doch dazu, ne?
Und selbst die wird teilweise ein bisschen freier ausgelegt. Von daher.
Mhm.
Ja. Daher verfolge ich es auch noch am Bildschirm weiter.
Du warst bei 1899 Hoffenheim eine lange Zeit, der TSG. Die hat ja am Anfang, als die ihre Erfolge hochgekommen sind mit Drittliga, Zweitliga, Erstliga, dann Herbstmeister, ich sag's mal vorsichtig, nicht nur Freunde. Durch die Konstellation, durch Dietmar Hopp, was dahinter alles steht. Mittlerweile ist auch mit RB ein anderer Kosmos sozusagen hochgekommen. Wie siehst du das Ganze, diese Feindseligkeiten, diese Störgeräusche gegenüber solchen Vereinen von, ich sage jetzt mal, Traditionalisten, die das nicht verstehen können, wollen oder nicht sehen wollen? Hast du da Verständnis für oder wie siehst du das? Was ist deine persönliche Meinung?
Na, ehrlicherweise muss man sagen, dass wir das damals gar nicht so mitbekommen haben. Also die Anfeindungen, die es gegenüber dem Verein gab, haben sich in erster Linie gegen Dietmar Hopp gerichtet. Gar nicht so sehr gegen die Mannschaft oder den Verein an sich, sondern gegen die Person. Was eigentlich auch ein Unding ist, wenn man betrachtet, was Dietmar Hopp für die Region getan hat, was sie für den Verein getan hat. Es hat auch gezeigt, dass, und das hat RB im Übrigen auch gezeigt, dass man nicht nur mit Geld alles bewerkstelligen kann, sondern dass man auch die richtigen Leute ins Boot holen muss. Namentlich bei beiden Vereinen Ralf Rangnick, ja. der da viele Dinge vorangetrieben hat. Was aber auch beide Vereine getan haben, ist Strukturen zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen. Das wird bei dem Ganzen immer wieder vergessen. Also es ist nicht so, dass er gesagt hat, so das ist jetzt das ist so ein bisschen mein Spielzeug, ich hau dir die Kohle rein und verdiene mir da eine goldene Nase. Sondern der hat was geschaffen, was nachhaltig ist. Ob das ein Dietmar Hopp ist, ob das ein Didi Mateschitz ist, das vergisst man immer so ein bisschen. Das war kein Spielzeug, sondern das war ein Projekt, was am Ende viele Leute heute ernährt und beschäftigt und eine absolute Bereicherung für den Fußball ist. Andererseits kann ich natürlich schon verstehen, dass ich krieg's jetzt gerade so im Osten ein bisschen mit, dass da viele Traditionsclubs so ein bisschen ums Überleben kämpfen und dann natürlich nicht verstehen, dass dann irgendein Mäzen Kohle in einen Verein buttet und dann automatisch Erfolg da ist. Deswegen, ich habe selber miterlebt, ich kann das Ganze nachvollziehen, würde aber sagen, dass man das Ganze nicht so, so durch diese Schwarz-Weiß-Brille sehen darf.
Sagen ja viele, also das kenne ich aus meinem Umfeld, wenn ich über RB, heute RB, früher Hoffenheim geredet habe, die sagen viele, der große Unterschied zu RB und den anderen ist, RB nutzt diesen Verein oder die Vereine für die eigene Dosenwerbung und hat da auch noch RB drauf und jeder weiß, auch wenn es Rasenballsport ist, das meint Red Bull und so weiter. Das ist der Unterschied für mich und deswegen kann ich damit nicht mehr eingehen. Was würdest du solchen Menschen entgegnen?
Ja, das ist auch, dass auch Bayer Leverkusen ursprünglich mal den Namen von einem Pharmakonzern hat. Also sowas gab es ja auch immer wieder. Oder die Nähe von VW zu Wolfsburg zum Beispiel zum Verein. Also es stehen ja auch immer in der Regel Konzerne dahinter, die das Ganze in erster Linie vorangetrieben haben. Und jeder Verein hat irgendwann mal klein angefangen. RB und Hoffenheim haben nur, sag mal, mit einer gewissen Finanzspritze den Prozess beschleunigt.
Mhm. Ja.
Ja, aber gerade auch, wenn man jetzt Leipzig als Standort ansieht oder so die Metropolregion Rhein-Neckar, Da sind einfach Regionen, die dann auch irgendwann verdient hatten, ja, Bundesliga-Fußball zu sehen. Und das wurde halt über solche Projekte dann einfach auch geschaffen.
Ja, ja. Und ich meine, es gibt Regionen in Deutschland, Sportregionen, Fußballregionen, die haben die letzten 10, 15 Jahre durch Tiefen gehen müssen. Der zweite, dritte Regionalliga, ob es jetzt im Westen Aachen ist, im Osten Cottbus und so weiter. Und wenn dann sowas ein Projekt plötzlich kommt und es funktioniert, ist es ja eigentlich umso schöner, weil das nicht nur den Fußball dann betrifft, sondern dann auch, oder den Verein, sondern eine ganze Region mit bewegen kann. Ne?
Ja. Absolut.
Ja, ja. Was war für dich, vielleicht so gegen Abschluss, was war für dich das schönste Stadion, in dem du je spielen durftest? Wenn du jetzt
das schönste Stadion, oh.
In Deutschland. Reden wir mal auf Deutschland.
Ich sehe es nur ein bisschen anders. Schön ist ja so ein
von der Spese ja von der
Ästhetik. Also das coolste Stadion oder das emotionalste Stadion für mich war die Fasserei, definitiv.
Ja.
Was die Stimmung, was die Fankultur angeht. Ich habe immer sehr gerne in Köln gespielt, weil da auch immer geile Stimmung war. Das waren immer heiße Kämpfe, es war immer laut, es war immer ruppig. Aber dann natürlich auch sowas wie ich vorhin angesprochen habe, Allianz Arena, damals noch das Westfalenstadion, der Bökelberg, also so diese wirklich, die ich so mit einer gewissen Fußballnostalgie noch verbunden hatte in der Zeit, wo ich gelernt habe, den Fußball zu lieben, das waren schon so die für mich schönsten und emotionalsten Momente im Fußball.
Ja, ja, also ich muss sagen, ich war 2017 war ich für 4 Wochen für ein Praktikum bei der Bild in Berlin. Und dann habe ich einen Kumpel kennengelernt, der war Union oder ist Union-Fan. Und da hat er gesagt, hier, willst du mitkommen, alte Försterei? Ich so, gerne, Mann, das will ich mal live sehen. Und ich muss sagen, also ja, ich kann nicht verstehen, bestätigen, diese Atmosphäre in diesem Stadion, die da aufkommt, wenn das Flutlicht angeht und das Spiel beginnt, ist wirklich einzigartig. Ja. Und wie sehr das dann auch als Spieler auf dem Platz einen elektrisieren und Energie geben kann, das kann ich nur zu gut mir vorstellen.
Jo, absolut. Um nicht zu vergessen, habe ich in der Aufzählung vergessen, natürlich das Olympiastadion in Berlin, aber da hauptsächlich wegen dem Berliner Derby.
Ja,
ausverkauft im Haus.
Ja, was momentan leider ein bisschen schwierig wird, aber vielleicht wieder in der ersten Liga.
Jo. Genau. Hoffentlich in der ersten Liga. Ich hoffe nicht, dass Union absteigt.
Ja, ich auch nicht. Ich hoffe es ganz schwer, dass die nicht absteigen, aber ich drücke ihnen die Daumen. Genauso wie ich Köln auch den Daumen drücke für den Aufstieg. Und natürlich dem HSV, weil, sei mir ehrlich, so ein Verein wie der HSV gehört eigentlich in die erste Liga.
Absolut. Um nicht zu sagen Schalke und wer da noch ein Traditionsverein?
Hertha und 96 und...
Aber wenn wir alle Traditionsvereine in der ersten Liga haben, alle großen, dann bleibt kein Platz mehr für Kiel oder Heidenheim.
Genau. Ja, für die schönen Märchengeschichten. Genau. Ne? Genau. Hey Daniel, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mir mega Spaß gemacht.
Gerne.
Ich hoffe dir auch.
Sieht's auch.
Und,
absolut.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.